Die Flucht. Gegen 8 Uhr kam ein Häftling, der uns immer das Essen durch die Öffnung in der Tür reichte. Er hieß Fazi, hatte nur eine geringe Haftstrafe bekommen und durfte einige Tätigkeiten im Gefängnisbetrieb übernehmen, unter anderem die Essensausgabe. Er öffnete also das Türchen, reichte uns das Essen durch, hob die Hände und rief: Frieden, Frieden, wir können bald nach Hause gehen, dann sind wir frei. Bald schließe ich euch auf und ihr könnt gehen. Wir sagten, der ist verrückt geworden. Wahrscheinlich ist er durchgedreht. Und doch hatten wir das Gefühl, dass etwas dran sein könnte, denn er sagte das immer wieder, das Türchen ließ er offen. Nach ein paar Stunden, so gegen 10 oder 11, kam er mit einem österreichischen Wachmann zusammen zurück. Sie schlossen unsere Zellentür auf. Der Österreicher sagte außergewöhnlich freundlich zu uns: Ihr könnt nach Hause gehen. Wir waren so misstrauisch geworden durch das, was wir bei der Gestapo und anderen Einheiten in Athen erlebt hatten, dass wir das nicht glauben konnten. Wir dachten bei uns: Welches Zuhause? Wir sind so weit von zu Hause weg. Es kann doch nicht sein, dass wir nach Hause können. Da stimmt doch etwas nicht. Und wir verließen den ganzen Tag lang unsere Zelle nicht, obwohl die Tür offen war. Gegen 11 Uhr abends kam derselbe Wärter, der uns auch das Frühstück gebracht hatte, und warf uns 3 Paar Stiefel, 3 Anzüge und saubere Unterwäsche und Strümpfe hin. Für uns war das unvorstellbar. Die ganze Zeit hatten wir Holzschuhe ohne Strümpfe getragen. Frische Unterwäsche gab es nur selten und nicht in einem so guten Zustand. Das hier waren alles Sachen in tadellosem Zustand. So gut wie neu. Wir sagten, es kann schon sein, dass etwas Wahres dran ist. Vielleicht werden wir in ein anderes Gefängnis gebracht. Oder er hat das mit Freilassen verwechselt. Jedenfalls schöpften wir trotz aller Zweifel langsam schon ein bisschen Hoffnung. Der Wärter ging weg und wir probierten die Schuhe an. Den meisten waren sie zu groß, aber das machte nichts. Die Strümpfe füllten die Lücken fast aus. Während von uns niemand die Zelle verließ, sah ich aus den Zellen im oberen Stockwerk Leute hinausgehen und hinunterkommen. Unten auf dem Hof hatte sich schon eine Menschenmenge versammelt, Häftlinge und Wärter. Es lagen auch Kleiderbacken dort unten. Das war offenbar unsere Zivilkleidung, die sie in der Kleiderkammer aufbewahrt hatten. Diese Kleidung war nun alphabetisch geordnet worden. Wir sahen auch einige Leute, die sich schon packen nahmen. Das bedeutete, dass die Kleiderausgabe schon begonnen hatte und wir tatsächlich entlassen wurden. Da sagte ich zu Jorgos: Du, sie geben schon die Zivilkleider aus, komm, wir holen sie uns auch. Wir gingen hinunter. Ich ging zu M, da lag nichts. Er ging zu K, wie Krikelis oder und Kozonis, da lag auch nichts. Wir sagten: Lasst uns oben in der Kleiderkammer suchen. Dort bot sich uns ein Bild des Schreckens. Alle liefen wie wild durcheinander, die Kleiderbündel waren auseinandergefallen, jeder riss einfach alles an sich, was er gerade kriegen konnte. Es war unmöglich, etwas wiederzufinden. Enttäuscht sagte ich zu Krikelis, der mir gefolgt war: Kozonis hatten wir unterwegs verloren. Jorgo, was sollen wir denn jetzt machen? Was denkst du denn? Nur 1 Kilometer von hier ist meine Frau, in dem anderen Gefängnis. Wahrscheinlich sind die Frauen auch freigelassen worden. Ich würde gern zuerst meine Frau finden und dann weitersehen. Hör mal, ihr beide könnt Deutsch und ich nicht. Ich würde gern mit euch kommen. Jorgo, das ist ein schwieriger Moment jetzt. Übernimm bitte die Verantwortung nur für dich alleine, wenn du mitkommen willst. Ich kann für nichts garantieren. Ich möchte nur auf jeden Fall meine Frau treffen. Unabhängig davon, ob das zu etwas Gutem oder Schlechtem führt. Meine Entscheidung steht fest. Ich komme mit dir. In Ordnung. Wir gingen also hinunter, verließen das Gefängnis. In diesem Moment sah ich zwei Häftlinge, die Waffen trugen und beobachteten, wer ein- und ausging. Den einen von ihnen kannte ich. Er war aus der Tschechoslowakei und er studierte Medizin. Ich fragte ihn, gibst du uns auch Waffen, damit wir kämpfen können? Er antwortete, ihr Griechen könnt gehen, verlasst das Gebäude. Wir kämpfen gegen die Deutschen. Gebt uns Waffen, wir wollen auch gegen die Deutschen kämpfen. Wir haben kein Vertrauen zu euch. Warum habt ihr kein Vertrauen zu uns? Fast alle Griechen haben für die Deutschen gearbeitet und sind nur wegen Diebstahls hier. Solchen Leuten können wir nicht trauen. Ich meine jetzt nicht dich persönlich und ein paar andere. Ich weiß, dass ihr aus politischen Gründen hier seid. Natürlich war das eine Enttäuschung für uns. Also sagte ich zu Jorgos, Jorgo, lass uns zum Frauengefängnis nach Krems gehen. Vielleicht finden wir eine Lösung mit meiner Frau zusammen. Sobald wir aus dem Haupttor traten, um Richtung Westen nach Krems zu gehen, sah ich einen Griechen aus Piräus, den ich kannte. Er hatte 3-4 offene Kleiderbacken vor sich und verkaufte den Inhalt. Krikelis und ich wurden wütend. Wir hatten unsere Bündel nicht gefunden und hier hatte einer 4-5 vor sich liegen und verkaufte sie. Ich ging zu ihm hin und sagte, schämst du dich nicht? Hattest du 5 Kleidergarnituren, als du ins Gefängnis kamst? Er wollte nicht mit mir reden. Ich sagte zu ihm, hör mir gut zu. Du gibst uns jetzt 2 Mäntel ab. Da wurde er wütend. Ich sagte zu ihm, wenn du das nicht tust, rufe ich die Wachleute und sage ihnen, dass du die Kleidung gestohlen hast. Ich behaupte ja nicht, dass das hier meine Kleidung ist, aber meine ist wie die hier gestohlen worden. Gib mir jetzt einen von unseren Mänteln. Er hatte 5-6 Mäntel vor sich. Schließlich gab er mir einen sehr schönen weißen Trenchcoat aus Fallschirmstoff. Ich zog ihn an. Sobald er ihn an mir sah, sagte er, nein, den gebe ich dir nicht. Er war scheinbar von sehr guter Qualität. Er gab mir einen anderen Mantel, einen grauen. Ich zog ihn über. Dann sagte ich zu ihm, nun, gib auch... Nein, unterbrach er mich. Geht dorthin. Er zeigte auf andere, die auch Kleider ausgaben. Lass dir woanders einen Mantel für deinen Freund geben. In diesem entscheidenden Moment reagierte mein Freund Jorgos gar nicht. Er verhielt sich so passiv wie ein kleines Kind. Und je mehr ich das merkte, desto stärker fühlte ich mich für ihn verantwortlich und wollte ihm helfen. Wir fanden leider keinen Mantel für ihn und gingen weiter, er noch immer in gestreifter Gefängniskleidung. Ich trug die gestreifte Kleidung verdeckt durch den Mantel und einen Schal, den meine Frau mir gestrickt hatte. Die Hosenbeine der Gefängniskleidung hatte ich in die Strümpfe gesteckt. So sah man kaum, dass ich ein Gefangener war, außer an der speziellen Haarschuhe in der Mitte des Kopfes. Daran konnte man uns erkennen. Und natürlich waren wir unrasiert. Wir hatten mittlerweile Bärte. Es war also nicht schwer, uns zu erkennen. Wenn wir uns unter andere mischen würden, die von der Front zurückkehrten, würden wir uns nicht so sehr von ihnen unterscheiden. Die meisten liefen auch so unrasiert herum. Wir gingen nach Krems und gelangten zu den Frauengefängnissen. Ich dachte, wie soll ich mich jetzt am besten verhalten? Ich ging hinein, sah eine gewisse unregelmäßige Bewegung, aber nicht so wie bei uns Männern, geordneter und nicht so ausufernd. Ich ging ins Büro und traf jemanden an, wahrscheinlich einen Unteroffizier. Ich sagte zu ihm, wir sind aus dem Männergefängnis und meine Frau ist hier im Gefängnis, kann ich sie sehen? Haben Sie sie freigelassen? Er sagte, warum sollten wir sie freilassen? Im Männergefängnis sind wir freigelassen worden. Warum haltet ihr die Frauen noch fest? Er sagte, wir haben den Befehl, die freizulassen, die unter 5 Jahre gekriegt haben. Die mit mehr als 5 Jahren sollen wir nach Eichach, eine kleine Stadt westlich von München, bringen. Das hieß, sie wollten an die Front zu den Alliierten und nicht zur Ostfront. Ich fragte noch einmal, kann ich nicht jetzt, wo ich schon mal hier bin, meine Frau sehen? Er bejahte das, rief eine deutsche Polizistin heran und sagte zu ihr, geh nach oben und sag Frau Mavrakis, sie solle herunterkommen, ihr Mann ist hier. Nun warteten wir also. Wir warteten ganz schön lange. In der Zwischenzeit sahen wir dauernd Leute ein- und ausgehen. Ich sagte zu Jorgus, ich habe Hunger. Dort riecht es nach Essen. Vielleicht finden wir ja etwas. Es war also ungefähr 11:45. Tatsächlich fanden wir die Küche und einen Topf mit ein paar Kartoffeln und anderen Resten. Wir aßen ein wenig und gingen dann zurück. Meine Frau hatte inzwischen vorsichtshalber einen kleinen Koffer gepackt mit ein paar Anziehsachen und Schuhen, dem Notwendigsten für ein paar Tage, und in einem Pappkarton hatte sie den Mantel mitgebracht, den mich die Deutschen nicht haben tragen lassen, als der Transport losgegangen war, in der Hoffnung, dass wir uns irgendwann in Deutschland wiedersehen würden. Nach Deutschland war ich mitten im Winter ganz ohne Mantel gekommen. Sie hatten ihn mich nicht mitnehmen lassen, obwohl meine Schwiegermutter und der Onkel meiner Frau ihn extra zum Bahnhof nach Larissa gebracht hatten. Diesen Mantel hatte nun meine Frau, also in dem Pappkarton, und als sie nach unten gekommen war, übergab sie mir den Karton und das Köfferchen. Ich sagte zu ihr, Sophia, komm mit uns. Ich meine, wir sollten gehen. Hier befindet sich alles in Auflösung. Der Unteroffizier ist im Büro. Niemand kann uns weggehen sehen. Wir reihen uns in den Strom der Menschen auf der Hauptstraße ein. Der Rückzug aus Wien hat begonnen und es herrscht ein furchtbares Durcheinander. Verletzte, kleine Kinder, alte und junge Menschen auf Karren oder zu Fuß fliehen aus Wien nach Westen, weil die Front hier auf dieser Seite gefährlicher ist. An der Westfront ist noch keine Gefahr aufgetaucht. Ich meine, wir sollten da mitgehen, Richtung Westen. Meine Frau war mit dem Vorschlag einverstanden, aber als sie das der Polizistin sagte, die ihr die Zelle aufgeschlossen hatte, sagte die, bitte, tu das nicht. Ich werde getötet, wenn du gehst. Der Befehl lautet nur, dass ich dich zu deinem Mann lassen soll und dass du ihm etwas geben kannst, wenn du willst. Danach soll ich dich wieder einschließen. Ich mischte mich ein und sagte, lass sie doch bitte gehen. Nein, bitte nicht. Sie zog meine Frau auf die Seite und sagte flehend zu ihr, lass den Mann jetzt gehen, ihr könnt einen Treffpunkt vereinbaren und heute Abend schließe ich dir die Zelle auf, jetzt sofort kann ich dich nicht freilassen. Meine Frau übersetzte mir, was sie gesprochen hatte. Ich fragte sie, vertraust du ihr? Ja, in Ordnung. Schreib mir einen Ort auf, wo wir uns heute Abend treffen können. Sie schrieb mir die Adresse einer Mitinsassin auf, die auch Widerstandskämpferin war. Sie hieß Edith und hatte auch eine hohe Strafe bekommen. Wir verabredeten, dass wir uns alle noch am selben Abend bei Ediths Mutter treffen und erstmal dort verstecken würden. Ich nahm also die Adresse und Jorgos und ich gingen los. Wir verabschiedeten uns. Wir sehen uns heute Abend wieder. Ich holte die Adresse raus, schaute nach den Hausnummern und fand heraus, dass die Nummer, die wir suchten, Richtung Osten lag. Das heißt in der Richtung, in der unser Gefängnis in Stein lag, Richtung Ostfront, Richtung Wien. Wir gingen also in diese Richtung. Kurz darauf sagte ich zu Jorgos, lass uns mal nachsehen, was im Koffer ist. Er sagte, lass uns woanders hingehen. Ich sagte, in Ordnung. Wir waren gerade losgegangen, da sah uns ein Offizier. Er schrie uns etwas zu. Hinter ihm stand eine Gruppe von ungefähr 10 anderen. Es handelte sich um Deutsche, die die Straße kontrollierten, weil sie inzwischen von den Entlassungen gehört hatten. Als Jorgos und ich im Frauengefängnis gerade aßen, hatten wir das Rattern von Maschinengewehren gehört. Wir dachten uns, das wird von der Front kommen. Die Russen kommen näher. Aber das war es gar nicht gewesen. Es hatten Erschießungen im Gefängnis gegeben. Sobald sie erfahren hatten, dass die Gefängnisse in Stein geöffnet worden waren, erschossen sie als erstes den Gefängnisdirektor und dann alle Häftlinge, die sie erwischen konnten. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern erfuhren es erst später. Also jetzt stoppte uns die Patrouille. Krikelis war unverkennbar ein Häftling mit einer gestreiften Kleidung. Mich packte der Offizier am Kragen, sah die gestreifte Kleidung darunter und sagte, Stein, Zuchthaus. Ich antwortete, Stein, Zuchthaus. Er sah auch die Nummer. Ich hatte eine hohe Nummer, 1260. Das war die Nummer, mit der ich unter den 2000 Verurteilten registriert worden war. 1260. Und auf dem Rücken stand nochmal. Er sagte los. Sie brachten uns also wieder zurück ins Gefängnis. Am Haupteingang herrschte ein absolutes Durcheinander. Häftlinge, Personal, alle waren im Aufruhr. Auf dem großen Platz ging der Kampf um die Kleiderpacken weiter. Vom Platz aus gab es eine Straße, die zu den Küchen führte. Der Anführer der Patrouille brachte uns bis dahin. Er hatte jemanden nach ihm gerufen und er ging zurück, um die Stadt weiter zu kontrollieren. Er übergab uns jemanden vom Gefängnispersonal. Und zufällig war es dieser Fazi, der das Essen oben an uns ausgeteilt hatte und uns am Morgen auch noch gesagt hatte, dass wir bald frei sein würden. Ich fragte ihn, was ist los? Er antwortete, kommt hier entlang. Er lotste uns durch die Küche und in einen dunklen Gang entlang zu einem Hinterausgang, durch den wir das Gefängnis verließen. Wir gingen auf einen Hügel zu, der außerhalb der Gefängnismauer lag. Wir waren also fast frei. Ich sagte zu Jorgos, wir hatten Glück. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass auf dem Gefängnisgelände Erschießungen stattgefunden hatten. Wir waren völlig ahnungslos. Sobald wir das Gefängnisgelände verlassen hatten, sagte ich, wo gehen wir jetzt entlang? Wir müssen irgendwie zu dieser Adresse gelangen, aber ich wusste nicht, wie wir wieder auf die Hauptstraße kommen sollten. So mussten wir einen kleinen Nebenfluss überqueren, der von den Weinbergen herunterkam. Ich erinnere mich, dass wir diese Weinberge von unseren Zellen aus gesehen hatten. Dort wurde nun geschossen, sowohl von oben, von der Kuppe aus, als auch auf der Höhe, in der wir uns gerade befanden. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass wir in Gefahr waren und wir ließen uns in eine Art Brombeergestrüpp mit schlammigem Untergrund fallen. Ich sagte zu Jorgos, hier werden Menschen erschossen, was sollen wir nur tun? Wir überlegten kurz, gingen einen schmalen Pfad entlang und fanden die Hauptstraße. Dort mussten wir gen Osten gehen, um das Haus der Mitinsassin meiner Frau zu finden. Aber wenn man gegen den Strom schwimmt, fällt man immer auf. Alle anderen gingen nämlich gegen Westen. Wenn du beispielsweise von einem Gestapo-Menschen gesehen wirst, wie du gegen Osten gehst, wird er sich fragen, wo geht er hin? Wer ist das? Und warum geht er da lang? Wir gingen also ganz vorsichtig. Wie dem auch sei, jedenfalls bemerkten wir, dass weiter hinten irgendwelche Kontrollen durchgeführt wurden. Es war schon Mittag vorbei, ungefähr 2 oder 2:30, denn die Kirchturmuhren schlugen jede halbe Stunde. Und wir wussten auf diese Weise immer, wie viel Uhr es war. Da sagte ich zu Georgos, komm, wir halten hier irgendwo an, wo wir eine ruhige Ecke oder ein Haus finden, wo du meinen Mantel aus dem Karton überziehen kannst. Wir fanden ein niedriges Haus und traten ein. Im Hintergrund sahen wir eine alte Frau. Ich öffnete schnell den Karton und sagte zu Georgos, zieh den Mantel über. Er zog den Mantel über. Ich hielt immer noch den Koffer mit dem Notwendigsten für meine Frau in der Hand. Plötzlich öffnete sich eine Tür. Ein Mann mit Rasierzeug kam heraus. Ich kannte ihn vom Sehen. Es war ein gering bestrafter österreichischer Häftling, der auch bei der Essensausgabe half. Sobald er mich sah, schloss er die Tür. Ich ging hin, öffnete die Tür und fragte, was ist los? Er sagte, ich rasiere mich. Er machte mir ein Zeichen, dass ich nicht sprechen sollte, da auf dieser Straße, wo alle gegen Westen unterwegs waren, gerade wieder Kontrollen oder Gestapo war. Als die alte Frau sah, dass wir uns kannten, bot sie uns 2 Stück Kuchen an. Wir setzten uns hin, um zu essen. Da kam eine junge Frau, wahrscheinlich ihre Tochter oder Schwiegertochter, herein, und als sie uns sah, erfasste sie mit einem Blick, dass wir Häftlinge waren. Erschrak und kreischte. »Wenn sie euch hier finden, töten uns die Deutschen.« Ich sagte zu ihr, bitte lass uns noch 5 bis 10 Minuten bleiben, bis die Kontrollen vorbei sind. Nimm diesen Koffer mit Frauenkleidung hier, ich schenke ihn dir, wenn du uns noch 10 Minuten hier bleiben lässt. Nein, 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 kreischte sie. Es war nichts zu machen. Wir gingen also hinaus und suchten wieder nach der Adresse, wo wir uns verstecken sollten. Bevor wir losgingen, sagte ich zu Georgos, hör zu, Jorgo. Meiner Meinung nach bringen wir uns in Gefahr, wenn wir nebeneinander gehen. Wir fallen zu sehr auf. Man sieht uns sofort an, dass wir Häftlinge sind. Ganz offensichtlich suchen sie nach aus den Gefängnissen Entflohenen. Also sind wir deren Zielscheibe. Er fragte, was sollen wir tun? Ich antwortete, Jorgo, einer von uns geht auf der anderen Straßenseite, auf der Seite, wo unser Ziel ist, und der andere auf der anderen Seite. Wir bleiben in Blickkontakt und versuchen, ungefähr auf der gleichen Höhe voranzukommen und uns nicht zu verlieren. Hast du das verstanden? Ja, ja, das habe ich verstanden. Wenn einer von uns beiden gefasst wird, sollte er sich so verhalten, dass nicht auch der andere gefangen wird. Wenn ich das Pech habe, werde ich nichts weiter verraten, sondern mein Schicksal annehmen. Wenn dir etwas geschieht, wirst du auch nichts verraten oder dich sonst irgendwie auffällig verhalten. Einverstanden? Einverstanden. Wir gingen also weiter.